Herzlich willkommen. Ich wurde gerade darüber aufgeklärt, das ist unser 5. Podcast. Mhm. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Hier ist die Simulanten-Crew.
Genau. Hallo Sarah.
Hallo Julia.
Ja, wir hatten heute schon zahlreiche Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten. Meine Startschwierigkeit war aufzustehen. Mhm. Deine?
Ich weiß gar nicht. Ja, ich hatte tatsächlich... Oh Gott, ich habe beim Frühstück machen heute Morgen den Spinatblock nicht getrennt bekommen zum Portionieren. Dann habe ich die doppelte Menge Spinat gemacht.
Das ist gut. Mhm. Viel Eisen.
Ja. Popeye. Mhm. Mr. Popeye.
Ich habe heute auch Spinat gegessen.
Mhm. Wir stellen euch mal unsere Frühstücksrezepte auf den Blog.
Ja, wir haben festgestellt, dieser Podcast ist nicht gut für uns, weil jedes Mal, wenn wir über ein Thema reden, verändert sich danach unsere ganze Lebensperspektive. Mhm. Oder? So ein bisschen.
Ja.
Ja, also heute haben wir uns vorgenommen, ein wenig über Konflikt zu plaudern, wie wir es ja auch schon an der einen oder anderen Stelle angekündigt haben. Wir haben es den Leuten angekündigt, die uns flattern. Flattert uns und ihr bekommt angekündigt, über was wir sprechen werden.
Das ist ein schöner Gedanke.
Genau. Und ihr könnt es auch sonst flattern, wenn ihr zum Beispiel genervt seid von unserem Tastaturgeklüngel und so. Wir freuen uns dann über... irgendwann eine technische Verbesserung, gell?
Mhm.
Na gut.
Konflikte. Wir reden heute über Konflikte. Die Ankündigung, dass jeder Podcast etwas verändert hat in unserem Leben, ist insofern spannend, weil wahrscheinlich zerstreiten wir uns heute und ihr werdet den historischen Moment erleben, wo sich Julia und Sarah völlig miteinander verkrachen.
Dieses Potenzial haben wir auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Ja, was empfindest du als Konflikt?
Es gibt unsäglich viele Konflikte. Ich habe, du hast vorhin gefragt, was es für Konflikte heute schon gab. Ich finde, es gab eine ganze Reihe von Konflikten, die wir so mittelprächtig gelöst haben, zwischen uns zum Beispiel. Mhm. Der erste Konflikt war, wo machen wir diesen Podcast? Ich finde, dass ich in einer herausragend, wie soll man sagen, toleranten Art und Weise angepasst und unterworfen habe.
Ja, ich habe mich durchgesetzt,
ja, genau,
weil ich die besseren Argumente hatte.
Unverschämtheit.
Ja, ich muss ja noch zur Omi fahren.
Stimmt. Okay, also.
Und ich habe uns hier, das ist jetzt fangen wir uns an zu streiten, jetzt geht's los. Ich habe hier nämlich alles schon aufgebaut.
Ja, das
stimmt. Und Kaffee gekocht. Also meine Maschine hat den Kaffee gemacht.
Mhm.
Eigentlich gar nicht so toll, ne?
Ich habe ihn schon ausgetrunken, ich fand ihn ganz gut.
Ja, ich habe neuen benutzt, das ist wieder so ein Bio-Ding.
Mhm. Ich bring dir mal meinen mit.
Der schmeckt nicht so gut wie der Fairtrade-Bio-Ding.
Ich bring dir mal Cortadora-Kaffee mit.
Ja, mach
aus
das.
El Salvador von einer Kooperative, der ist gigantisch.
Oh, den hatte ich auch schon mal. Mhm. Den mochte ich gern. Das wäre schön.
Kann ich machen.
Wir haben keine Konflikte mehr.
Nein.
Bin versöhnt.
Ja.
Darüber sprechen wir vielleicht auch noch.
Mhm. Der zweite Konflikt, den wir heute hatten. Ich merke, ich habe mich schon wieder nicht durchgesetzt. Krass.
Geil. Immer dominanter.
Ja, ich glaube auch. War die Frage, ob wir hier mit Laptop sitzen oder nicht. Und mein Laptop gibt den Geist auf. Der saust und braust inzwischen wie ein Sausewind. Und,
dafür kann ich übrigens nichts.
Nein, dafür könnt ihr was, wenn ihr uns nicht flattert. Ja, wir werden größenwahnsinnig. Okay.
Aber wir haben einen Rechner hier. Mein Konflikt ist übrigens, dass du unser Handout vor dir liegen hast.
Okay, es ist ein, was für eine konfliktträchtige Begebenheit. Ich halte es dir jetzt mal hoch. Kannst du es lesen?
Ja, sehr schön.
Ja.
Also ich muss auch sagen, ich nehme jetzt einfach nochmal die Frage auf, was empfindest du als Konflikt?
Mhm.
Dass ich mir da gar nicht so schlüssig bin, weil ich gestern angefangen darüber nachzudenken oder... Ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich echt schwer tue, das einzukasteln. Weil sich das auch schnell kippt in Konflikt zu Streit zum Beispiel.
Also was? Es gibt einen Unterschied zwischen Konflikt und Streit.
Genau.
Mhm. Das ist total spannend, weil ich meine, in so einer Vorbereitung für den Podcast fängt man an zu denken und dann denkt man erst, Konflikt ist ein spannendes Thema, ja. Hm. Und dann... fange ich an zu denken und denke mir, oh Gott, es gibt keine Konflikte, über die ich reden kann. Mir sind nur diese großen, monströsen Konflikte in meinem Leben, in mein Gehirn geschossen. Ich habe gedacht, darüber öffentlich reden, Hilfe. Es gibt gar nicht so viele. Aber dann bin ich sozusagen, je länger man dann irgendwie diese Vorbereitungsphase laufen hat, und jetzt zum Beispiel heute Morgen beim Herradeln hatte ich das Gefühl, boah, ich habe überall ständig Konflikte. Es ist ein einziges konflikthaftes Umfeld, in dem ich mich bewege. Und es ist irgendwie, wir könnten hier stundenlang reden, wahrscheinlich. Darüber, oder?
Ja, also vor allem, ich bin ja dann zu dem Ergebnis meines Denkens gekommen.
Alles klar. Das ist ja wunderbar. Das ist ja perfekt. Erzähl doch mal bitte die Ergebnisse deines Denkens.
Nein, ich habe das Gefühl, dass Konflikt eigentlich positiv besetzt ist, weil so in der Recherche als erstes bin ich so über Seiten gestolpert, wo es halt um Konfliktmanagement geht oder um, keine Ahnung, Konfliktfähigkeit. Ich bin ja der Meinung, ich bin konfliktunfähig.
Ah, okay.
Also nicht komplett, aber so in bestimmten Bereichen bin ich da schon eher. Aber vielleicht ist es auch eine Wahrnehmungsgeschichte. Egal. Und Streitkultur oder Streiten ist auf so einer anderen Ebene angesiedelt. Also wo das ist negativer besetzt. Das darf so in so bestimmten Klüngeln passieren, wie Familie, Beziehung etc. Während Konflikte was sind, was ja, was fast schon effizient ökonomisch sinnvoll scheint, weil es ja auch heißt, Probleme zu lösen eventuell.
Das ist spannend.
Mm.
Was mir dazu gerade eingefallen ist, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Konflikttypen in dem Sinne, dass ich mich erinnern kann, dass ich, ist wieder eine Geschichte aus meiner Jugend, Kindheit.
Wunderschön.
In der Grundschule die Grundschullehrerin meiner Mutter gesagt hat, dass ich immer so brav sei in der Schule. Das hat sich später geändert. Aber in der Zeit war ich brav und es war sozusagen dieses richtig, richtig krass Streiten war bei mir immer innerhalb der Familie.
Ja.
Und meine Mutter hat sich immer irgendwie gedacht, na toll, bei uns zu Hause ist sie gar nicht brav und dann draußen tut sie so, als wäre sie nett. Und das hat sich dann geändert irgendwann.
Dann warst du überall nicht nett.
Naja, dann bin ich erwachsen geworden, glaube ich. Erwachsener.
Seit unserem letzten Podcast zum Thema.
Genau. Nein, aber ich glaube tatsächlich so dieses, mit wem, also es hängt sehr stark damit zusammen, wie ich Konflikte austrage, wer mein Gegenüber ist. Und das gibt so eine Tendenz in dem engeren Kreis von Menschen, Konflikte vielleicht manchmal weniger durchdacht auszutragen.
Ja, interessant. Also ich habe ja zum Beispiel auch, ich würde dem zustimmen, dass die Familie, jetzt vielleicht auch die Beziehung, für mich ein Ort ist, in dem ich fantastisch Konflikte austragen kann.
Ein Spielfeld des Übens?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man das übertragen kann unbedingt auf andere Kontexte, weil es ist auch eher dann so schon auch Streiten. Und auch eher so, ja, eingebettet in so eine Sicherheit, in Anführungsstrichen. Also ich, da können wir auch noch dazu kommen. Ich hatte den Eindruck, dass es total wichtig ist, oder dass Vertrauen eine total große Rolle spielt. Vertrauen zum einen und zum anderen, mit Freundinnen streite ich mich eigentlich gar nicht so. Mit Freundinnen diskutiere ich mal. Mit Freundinnen habe ich einen Moment, dass man irgendwie merkt, oh, man ist grumpelig. Und dann fährt man vielleicht einmal so außen rum oder guckt so, ist jetzt grumpelig, weil ich, keine Ahnung, zu spät gekommen bin oder den Podcast nicht online gestellt habe. Ist ja noch nicht vorgekommen,
nee,
was?
Ist noch nicht vorgekommen.
oder ist es, hat es gar nichts mit mir zu tun, so. Also es ist gar nicht so diese Ebene, die man jetzt vielleicht in der Beziehung schneller hat, wo es eventuell doch was mit einem zu tun haben kann. Weil man einfach mehr mitkriegt, würde ich jetzt sagen. Oder ich weiß nicht. Das ist ja oft ein engerer Austausch ist.
Naja, ich glaube, das ist vielleicht mit Freunden, wir können ja mal bei uns als Beispiel bleiben, gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt diese Ebene, man kriegt was mit und es klärt sich. Also zum Beispiel die Ebene, ohne dass wir es austragen, dass es jetzt ein Konflikt ist, dessen, wo wir diesen Podcast machen. Man immer irgendwie mitbekommt, was ist gerade wichtiger. Und mir gestern Abend klar geworden ist, dass es für dich gerade wichtiger ist, auch weil du weg musst. Also weil du heute Mittag weg musst und ich irgendwie eigentlich mich nur aufs Rad schwingen muss und eigentlich auch einen Zeitgewinn habe, weil ich meine Wohnung nicht aufräumen muss.
Ja, du bist mir auch sehr damit entgegengekommen.
Genau, und das sind so diese kleinen Sachen, die ich eigentlich, es sind so Konflikte, wo...
Na, es ist ein Interessenskonflikt wahrscheinlich, ja, oder?
Und wo man den Kopf vielleicht auch nicht unbedingt durchsetzen muss, weil es nicht so wichtig ist.
Genau.
Und wo es sozusagen, dass sich gut vertragen, gemeinsam ein größeres Interesse haben, nämlich diesen Podcast zu machen, wichtiger ist als irgendwas anderes. Und dann gibt es die Konflikte, die so Konflikte sind, wie zum Beispiel, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, es gibt dann quasi diese, diese ganz großen Konflikte, die wir auch hatten. Die waren aber eigentlich nie ganz groß, aber die waren so, dass wir sie ausgesprochen haben und darüber geredet haben. Mhm. Und wo es immer einen, also quasi einen Dialog darüber gab. Es gibt jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ich bin mit was auch immer nicht einverstanden und schreibe dir eine E-Mail oder andersrum. Und die immer davon getragen waren, dass sofort eine Kommunikation weitergelaufen ist. Also dass es sozusagen dieser Konflikt nicht die Kommunikation abgebrochen hat, sondern sie vorangetrieben hat und die immer den Eindruck bei mir hinterlassen haben, dass sie die Freundschaft gestärkt haben, als statt sie zu...
Oh Gott! Dann da freut sich.
Sehen müssen. Genau, und dann gibt es quasi irgendwie so eine Ebene dazwischen noch, die... Naja, die quasi so eine unabgesprochene Kommunikation ist, Konflikte kommen zu sehen und darüber sich zu unterhalten. Also beispielsweise über gemeinsam promovieren und sich auf Stellen bewerben und darüber in Dialog zu sein. Bewerben wir uns da zusammen drauf? Mhm. Gehen wir eine Strategie, dass wir uns als Doppelpack anbieten? Gehen wir die Strategie, dass wir sagen, da bewerben wir uns jetzt beide individuell? Oder gehen wir die Strategie zu sagen, boah, da bewerbe ich mich jetzt nicht, weil... du dich darauf bewerben sollst oder umgedreht. Und sozusagen in einem vorauseilenden Kommunikationsprozess zu sein.
Ja. Und wie geht man dann damit um sozusagen? Mhm. Ja, was ich daran auch spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, es geht ganz viel um Verletzung auch bei Konflikten. Mhm. Und dass ein Teil eines Konfliktes der ist, dass man auch artikuliert, dass man verletzt ist. Was ich das Gefühl habe, was bei uns irgendwie schon auch, also wir müssen es jetzt gar nicht auf unsere Ebene, aber es gibt ja auch Situationen, wo man nicht mitbekommt, dass das nicht so nett war oder dass das vielleicht bei jemand der Gegenüberin was anderes ausgelöst hat. Und ich finde es dann immer ganz gut, wenn man dann auch persönlich darauf aufmerksam gemacht wird. Und darüber fängt ja dann schon die Lösung eigentlich auch an.
Ja.
Weil, ja, keine Ahnung.
Finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil ich glaube, dass über Verletzung zu reden wahrscheinlich der Knackpunkt ist an diesen ganz großen Konflikten, über die wir heute auch noch reden wollen. Zum Beispiel über rassistische Bezeichnungspraxen und ob sie verwendet werden oder nicht. Mhm. Und die Diskussion darüber, die ja ganz häufig eskaliert. Und ich glaube, da ist Verletzung quasi der Schlüssel. Aber das führt jetzt vielleicht schon zu weit und wir wollen nochmal zurückgucken.
Vielleicht schieben wir es noch ein kleines Stück.
Das große Schweigen.
Ich meine, vielleicht, also vielleicht, was ich noch spannend finde, so als kleinen Zwischenbau, Konflikte auf Augenhöhe, beziehungsweise, ja, wollen wir so ein bisschen über arbeitsbedingte Konflikte sprechen?
Okay, also Kontext. Wir hatten ja diesen Familiengedanken, also intern oder in Freundschaften und Vertrauen. Mhm. Und dann gibt es ja den Außenbereich, also Konflikte im Öffentlichen.
Genau.
Arbeiten.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, ist unterschiedlich. Also ich würde behaupten, auf der einen Seite ist es sehr entspannend vielleicht sogar, weil du hast nicht den Moment der Verletzung. Also es kommt nicht unbedingt deine Chefin oder dein Chef auf dich zu und sagt, es hat doch... Das ist ja mich schwer enttäuscht. es sind sachbezogene Konflikte normalerweise. Man hat eine Deadline verpasst oder den PR-Text nicht gut genug geschrieben, keine Ahnung. Was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Sachen.
Und dann?
Und dann würde ich behaupten, dass es eigentlich keine Konfliktaustragungsmöglichkeit gibt, unter der Voraussetzung, dass du in einem hierarchischen Verhältnis angestellt bist.
Okay.
sondern eigentlich nur, also ich meine jetzt hierarchisch in dem Sinne, dass man selber jemanden zuarbeitet und vielleicht auch einen anderen Status hat und sozusagen, ja, man ist halt die Angestellte und nicht die
Julia, die genauso schlau ist wie die Chefin.
Genau. Ja. Und deswegen, ich habe auch so einen spannenden Artikel mal über Brainstorming gelesen, der das total zerfetzt hat. Wenn ich den noch finde, verlinke ich den, der war so spannend, weil da ging es genau um diesen Punkt, dass Brainstorming der totale Kackmist ist.
Total.
Wenn du das, vor allem wenn du das unter hierarchisch unterschiedlichen oder ja, mit Leuten machst, die in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Hierarchiepositionen zu dir stehen. Es funktioniert nicht. Mm-hmm. Es kommt nichts dabei raus.
Ja.
Das fand ich super.
Das ist spannend.
Ja, also weil es geht ja auch da eigentlich um Rede und Widerrede oder um kreative Ideen, die vielleicht besser sind als die von deinem Chef. Und die sind halt einfach, die brauchen halt ein viel größeres Argumentationsbett.
Mhm. Naja, ich glaube, es ist so, also vielleicht muss man auch nochmal unterscheiden, ob es um Kritik geht oder um Konflikte. Ja. Und wie, also quasi Kritik, die blöd kommt, also mit Kritik umgehen, finde ich unglaublich schwer übrigens.
Ja, danke.
Der Kontext, in dem die kommt, ganz oft zu einem Konflikt führt. Also beispielsweise, mir fällt gerade ein, als ich an dem Themengeschichtsfach zur Geschichte der Frauenbewegung geschrieben habe, gab es ja eine ganze Reihe von Leuten, die eine andere Sicht darauf hatten, was da inhaltlich rein soll als ich quasi. Wobei es waren gar nicht so wahnsinnig viele, aber die es gab, die haben natürlich einen Konflikt mit mir ausgetragen. Und der Unterschied ist gewesen, diejenigen, die mit mir gesprochen haben direkt und mit mir gesagt haben, du, ich hätte gerne das und das drin. Mhm. Und das war für mich eine Kritik und kein Konflikt. Mhm, wohingegen es gab auch diejenigen, die mit dieser Kritik ganz öffentlich geworden sind und nicht das direkt an mich nur erstmal gewendet haben, sondern an mich und an diverse andere Institutionen. Mhm. Die quasi auch meine Auftraggeberinnen waren und Auftraggeber. Und dadurch ist es zu einem Konflikt geworden, der mich unglaublich wütend gemacht hat, weil es dann auch gar nicht mehr erstmal nur um diesen Inhalt der Kritik gehen konnte, sondern um die Art und Weise, quasi dieses öffentlich angegriffen werden. Und dass es dann ein Konflikt geworden ist, der irgendwie auch schwierig geworden ist.
Ja, weil du eigentlich umgangen worden bist.
Naja, genau. Es ist sozusagen es war halt ein Angriff oder so vielleicht. Mhm. Und das dann wieder auf eine Ebene zu bringen, wo es wieder zurück auf die Kritik kommt, wo man inhaltlich reden kann, worum es eigentlich geht und ob man gemeinsame Lösung findet oder vielleicht auch nicht. Also man findet ja auch manchmal keine gemeinsame Lösung. Das ist dann total schwierig quasi. Ja. Bedeutungsschweres Denken. Mhm. Deswegen vielleicht nochmal dieses mit einer Chefin oder einem Chef einen Konflikt haben.
Strategien? Vielleicht muss man es über Strategien. Wobei, ich weiß gar nicht. Also
es ist einfach unglaublich schwer, wenn man es kommt so ein bisschen auf das Abhängigkeitsverhältnis an und auf die Freiheit zu gehen oder nicht zu gehen. Mhm. Und auf die Größe und was es sozusagen betrifft. Also wenn es ein Konflikt ist, der irgendwie einen Teil betrifft, wo ich halt was anderes sehe und der mich nicht in meinen Grundfesten erschüttert, dann kann ich auch irgendwie mit den Achseln zuckeln oder ich kann dafür kämpfen und kann auch irgendwie einen Kompromiss aushandeln oder so. Aber wenn es was ist, wo ich weiß, es geht an was meine Substanz, meine Haltung oder meiner Werte, klingt so blöd, aber gibt's natürlich auch irgendwie geht, dann wird's total schwierig.
Ja, also ich habe den Eindruck auch so, dass es ganz oft daran liegt, dass man vielleicht selber eine bestimmte Vorstellung von was hat oder einen Anspruch vielleicht auch. Mhm. Und ich würde behaupten, ich habe schon eher ein konfliktregeres ein Arbeitsumfeld gehabt, so in dem Sinne, dass ich halt sozusagen auf Sachen aufmerksam gemacht habe, wo ich irgendwie anderer Meinung war oder wo ich irgendwie bestimmte Sachen gerne anders gehabt hätte. Mhm. Zum Beispiel dieses Buch, was mal geschrieben worden ist.
Ah, okay.
Was ziemlich eingedampft worden ist am Ende. Und ich das Gefühl hatte, na ja, das ist halt, entspricht halt nicht den Erwartungen, die ich an ein medienpädagogisches Projekt habe. Mhm. Von der Sprache, der eigenen Haltung, der Anrede,
ja,
der Überlegung, was für Beispiele kann ich da bringen? Sind es immer die deutschen kleinen Jungsnamen wie Hans und Seppi? Mhm. Oder müsste ich da nicht auch überlegen, dass ich da eigentlich eine Vielfalt reinbringe und so? Mhm. Mit den Punkten konnte ich eigentlich nicht mal andocken, ansatzweise.
Okay.
Was mich sehr, was ich furchtbar fand. Aber auch die davor sind nicht wirklich durchsetzungsfähig gewesen.
Ich finde es ganz spannend, weil was du gerade sagst, löst bei mir so diese Assoziation aus. Zum einen Konflikt in einem Hierarchieverhältnis, was es ja war, was du erzählst. Und ich hatte mal einen riesigen Konflikt in einem Projekt mit meiner Auftraggeberin und der echt an meine Substanz irgendwann gegangen ist und habe dann quasi irgendwann war der quasi eine Grenze überschritten und ich habe ihr eine lange E-Mail geschrieben und gesagt, ich kann so nicht mehr. Und darauf gab es irgendwie eine gute Reaktion. Also sie hat gut reagiert und hat es gesehen und hat da viel geändert. Mhm. Hat auch an den Stellen, wo sie nicht glücklich war, mir nochmal Feedback gegeben, wo ich auch nicht gut war. Mhm. Und seitdem gibt's da echt ein Vertrauensverhältnis von meiner Seite auch, weil ich so das Gefühl habe, wow, die hätte auch ganz anders reagieren können und hätte mir auch quasi eine reinhauen können und sagen können, so geht's nicht. Also was ich jetzt nicht verwunderlich gefunden hätte, wenn sie das gemacht hätte. Und das ist so, ich komme gleich wieder zu dem Punkt zurück zu dir. Und das ist sozusagen so diese Größe und Kompetenz in einem Hierarchieverhältnis, in so einer Situation das zu hören und was zu ändern und dafür auch dankbar zu sein, dass es jemanden gibt, der das so ausspricht. Und das, was du quasi gerade erzählt hast, ist ja was gewesen, wo du permanent versucht hast, Arbeit besser zu machen und immer gegen eine Wand gerannt bist. Ich persönlich würde sagen, gegen eine Wand von Inkompetenz. Genau, und dann vielleicht magst du weiter erzählen, was du dann gemacht hast.
Ja, eigentlich nichts. Also deswegen meinte ich vorhin auch mit Konflikte, dass diejenige, die viele Konflikte in der Arbeitswelt eingeht, wahrscheinlich diejenige ist, auf die man zählen kann, weil die Leute irgendein Verständnis von dem haben, was sie tun und eine Vorstellung damit verbinden und dass man die auch machen lassen sollte oder ihnen irgendwie mehr Verantwortungen geben sollte oder überhaupt, ja, tatsächlich den Dialog zu suchen. Und bei mir war es so, es ist echt eher so eine Geschichte, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ich muss lernen, Nein zu sagen. Mhm. Also ich habe früher zu spannenden Projekten, die mir angeboten worden sind, so machen Sie mal in dem Stil, immer Ja gesagt, weil ich es immer spannend fand. Und im Nachhinein würde ich nie mehr Ja sagen, wenn mir jemand ein Buch anbietet und ich nicht weiß, wer es schreibt.
Zum Beispiel.
Mhm. Oder nicht weiß, wie schreiben die. Mhm. Das ist ja eigentlich eher der Punkt. Es geht nicht so sehr darum, wo die Leute herkommen, sondern eher so, gibt es ein Exposé dazu? Gibt es ein paar Zeilen? Hat da jemand was geschrieben? Ah, das sieht gut aus. Mhm. Was haben die für eine Idee? Was ist ihr theoretischer? Gut, die Leute brauchen nicht immer einen theoretischen Anspruch. Aber ich glaube trotzdem, dass jedes Buch eine Vision haben sollte. Und wenn es die Vision ist, ich möchte dazu beitragen, dass in Schulen neben langweiligen Mathe-Lehrbüchern es auch Lehrbücher gibt, wie, keine Ahnung, wie ich mit neuen Medien im Unterricht umgehen kann.
Okay. Das war sozusagen dieses Buch, das...
Ja, so in der Richtung. Und was hat's mich noch gelernt? War das deine Frage überhaupt?
Naja, ich glaube, was ich ganz spannend finde von dem, was du gerade erzählst, und vielleicht auch in der Uneindeutigkeit dessen, was du erzählst, ich habe mich gerade so imaginiert, was Zuhören bedeutet gerade und nicht ganz kapieren, was der Kontext ist. Hau mich, wenn ich zu deutlich werde.
Nee, nee.
Aber
hau raus.
Ich finde, es ist ein unglaublich spannender Konflikt, der gerade quasi hier auf so einer, der gerade in dem, was du erzählst, deutlich wird, nämlich der Konflikt, dass du einen krassen Schritt gegangen bist gerade. Mhm. vor dem ich alle meine Hüte, die ich gerade nicht aufhabe, aber imaginär auf meinem Kopf habe, ziehe. Und da natürlich der Konflikt mit sich ist, wie offen kann man darüber reden? Magst du sagen, was du getan hast?
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, was ich getan habe. Ich habe gekündigt.
Mhm.
Sagte sie und grinste in das ganze Gesicht. Ja. Ja, also, oder wenn ich es anders artikulieren würde, würde ich sagen, ich habe mich aus einem negativen Abhängigkeitsverhältnis gelöst.
Genau.
Und ich habe mich aus einem Verhältnis gelöst, in dem Frauen nicht gefördert werden.
Mhm.
Das kompetente Frauen.
Ja.
Ich habe da überhaupt keinen Zweifel mehr. Also ich hatte ja am Anfang, ich bin ja jetzt kein großer Selbstwert-Hase.
Mhm.
Aber mittlerweile, das ist vielleicht auch der Prozess des Erwachsenwerdens, weiß ich schon besser, was für Dinge ich gut kann.
Mhm.
Und ich habe nicht mehr das Problem, dass wenn mir jemand sagt, keine Ahnung, das kannst du nicht, dann sage ich halt, das stimmt nicht. Oh Gott, ja. Das ist jetzt sehr bla bla allgemein, da kann man sich jetzt nichts drunter vorstellen. Was kann ich dazu noch sagen?
Na, im Prinzip, du hast gekündigt. Und ich finde, das ist zeigt sozusagen auch eine Perspektive auf Konflikte, weil wenn wir über Konflikte reden, heißt es ja ganz oft, wir müssen konfliktfähig sein und wir müssen sie lösen und wir müssen Kompromisse finden und wir müssen zuhören und wir müssen was auch immer. Und es gibt aber Situationen und Konflikte, da müssen wir nicht mehr konfliktfähig sein in dem Sinne, dass wir zuhören, freundlich sein, Kompromisse finden, sondern es gibt einfach Situationen und Konflikte, da ist es auch gut zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter und jetzt gehe ich, weil ich mir das nicht mehr anhöre.
Ja, es geht auch, also für mich geht es ganz klar um Positionen, um Haltung.
Mhm.
Also weil das ist ja auch vielleicht noch ein Konflikt, auf den wir eh nochmal zu sprechen kommen, so Haltungskonflikte. Und auch diese Kündigung ist für mich ein Schritt gewesen, den ich gegangen bin, weil ich habe eigentlich eine Grenze gesetzt.
Mhm.
Also man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht einfach von heute auf morgen gegangen bin, weil irgendwie der Schokoladenautomat nicht mehr funktioniert hat.
Mhm.
Oder ich die Hörner eingezogen habe oder die Hasenohren, weil ich nur noch Konflikte hatte und die Leute gesagt haben, was sie da machen, ist furchtbar. Sondern es war eigentlich ziemlich eindeutig, dass das, was ich gemacht habe, gut ist.
Naja, meine Außenperspektive ist, du bist gegangen, weil du auf eine sehr perfide Art gemobbt worden bist auf dieser Stelle. Und zwar nicht Mobbing im Sinne von offensiv angegriffen und angepöbelt, sondern diese Art von Mobbing, die dich nicht fördert, die dich nicht hört, die dich wegdenkt, die irgendwie dich fragt, ob du vielleicht jetzt bald Kinder kriegen willst und deswegen für eine Stelle nicht geeignet bist. Und das aber immer auf so einem Level, wo es irgendwie total schwierig ist, dagegen anzukämpfen, weil man, und vermute ich jetzt mal, quasi immer so getan würde, als würde es keinen Konflikt geben. Es wurde dir ja nicht gesagt, das und das ist total schlecht und scheiße, was du machst. Das wäre ein Konflikt gewesen, wo du hättest sagen können, hier ist mein Konflikt und das habe ich gemacht und schaust dir an und ist das scheiße, bitte, das ist gut.
Oder auch zu sagen, ich meine, ich bin ja tatsächlich, ich finde es ja auch wichtig, dass man, also da wären wir bei der Kritik, dass man Kritik zulässt und so jemand, ja, so, sie müssen das nächste Mal daran denken, keine Ahnung, mehr Pressevertreter einzuladen, was weiß ich.
Genau.
Dann ist das was, wo ich konkret weiß, okay.
Mhm.
Und das ist auch dann kein Konflikt mehr, sondern es ist halt einfach eine Ergänzung meines Gehirns.
Genau.
Und ja, also ich muss schon sagen, also ohne jetzt da ausufern zu werden, aber da drin gab es schon dann auch noch mal diese speziellen Konflikte, was du jetzt auch gemeint hast, mit Mobbing hinter verschlossenen Türen, würde ich es nennen. Dass ich da in Situationen geraten bin, wo ich mir gedacht habe, da will ich nicht mehr reingeraten.
Ja.
Und einfach aus dem Grund, dass ich das nicht kenne. Ich kenne keine Leute, die so sind.
Wie? Hä?
Naja, also keine Ahnung, wenn wir einen Konflikt haben, dann rufst du mich an und sagst, keine Ahnung, du hast mich verletzt, das war irgendwie gemein, warum hast du das gemacht und ich bin sauer und ich mag jetzt nicht und und dann sage ich, check ich nicht, dann überlege ich, dann rufe ich wieder an und dann lösen wir das irgendwie.
Mhm.
Und ja, wenn ich in einer Beziehung einen Konflikt habe, dann schreit man sich vielleicht auch mal an und dann lacht man wahrscheinlich wieder und dann ist es auch gut. Und da war es so, ich wusste nicht mal, dass ein Konflikt da ist.
Mhm.
sondern es waren einfach so kleine Gespräche, die stattgefunden haben, in denen ich da saß und nichts gesagt habe.
Ja.
Und eine andere Person sehr viel, sehr schnell geredet hat.
Ja.
Und die Inhalte eigentlich vor allem darum gehen, mir zu unterstellen, dass ich für bestimmte Sachen eben nicht dazu nicht in der Lage bin.
Ja. Naja, und gleichzeitig ja im Hintergrund die Fäden gezogen hat und über dich gesprochen hat und schlecht über dich gesprochen hat.
Ja, ja, und verhindert hat das letztendlich irgendwas mit Karrierestufe und weiter sicherere Arbeitsbedingungen irgendwie in Aussicht stehen könnten.
Ja. Okay.
Ja, dann
Was ich vielleicht jetzt nochmal spannend fände, wäre so die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um? Also das ist jetzt sozusagen ein riesiger Konflikt, wo am Ende der Punkt war, zu gehen und zu sagen, so nicht.
Ja, weil ich auch nach meinen analytischen Vorkenntnissen klar hatte, dass es keine Perspektive gibt,
diesen Konflikt irgendwie hinzubekommen.
Ja, es ist eigentlich dann auch, also eigentlich muss man sagen, es ist kein Konflikt gewesen, weil ich vermute, in der Definition des Konflikts, der Tisch knarzt, Frau Pfeiffer, ja.
Frau Pfeiffer wird nervös.
In der Dimension des Konflikts sind vielleicht nicht nur Verletzbarkeiten angelegt, sondern auch Lösungsstrategien.
Mhm.
Und es war da nicht mehr vorhanden. Es waren nur noch Verletzbarkeiten vorhanden und keine Lösungsstrategien. Also nicht aus meinem autonom individuellen wie auch immer Handeln, sondern die Struktur darüber, die Machtverhältnisse darüber haben dazu geführt, dass mit einem oder zwei klugen Augen sich das anzuschauen, es klar ist, dass die Abhängigkeitsverhältnisse von den Leuten, die da was zu entscheiden haben, viel zu groß sind, als dass ich da mit meinem kleinen Faustschlag irgendwo reinkomme. Und dass es auch, und dass es eben um diese Haltung geht, auch zu sagen, mit mir nicht.
Ja.
Und auch darüber klar zu haben, dass man eben gut ist.
Ja.
Und eben dann von heute auf morgen geht.
Ja. Okay, dann haben wir das sozusagen. Aber was gibt es noch für Strategien? Also was, wenn wir jetzt nochmal weiter gucken. Also ich habe nämlich zum Beispiel eine Strategie, die ich schon auch betreibe und die glaube ich, die quasi den nicht öffentlichen Raum braucht. Also zum Beispiel, wenn ich einen Konflikt habe mit irgendjemanden, weil mich jemand nervt oder weil irgendwie hat man ja öfter mal. Und es sind aber eigentlich Leute, die ich mag oder die ich auch beruflich schätze oder so. Aber ich bin total angestrengt davon. Dann kann es schon sein, dass ich Hallo, Herr Knarztisch.
Ich produziere hier schon wieder Konflikte und werde mit strafenden Augen angeschaut.
Dass ich dann zum Beispiel mit dir oder auch mit meiner Liebsten anfange, mich darüber aufrege, und zwar richtig aufrege, und schimpfe und so.
Über andere.
Ja, ja, wenn ich irgendwie gestresst bin oder so. Und das ist aber gleichzeitig was ich irgendwie, also was irgendwie gar nicht heißt, dass ich die Leute, über die ich schimpfe, grundsätzlich so doof finde, wie ich das in dem Moment sage. Manchmal denke ich mir, oh, wenn mich jetzt jemand reden hören würde, würden die sich denken, fuck you, wieso findest du mich so scheiße oder was? Aber ich finde die Leute gar nicht so blöd. Ich muss mir nur
Luft machen.
Und zum Beispiel, wenn irgendeine E-Mail kommt, die stressig ist im Arbeitskontext und ich finde sie eigentlich ziemlich doof, dann kann das schon vorkommen, dass ich erstmal echt schimpfe. Und dann, wenn ich geschimpft habe, kann ich diese E-Mail nochmal lesen und eine Antwort schreiben, die konstruktiv ist. Und ich versuche quasi diese Wut darüber, wo ich mich nicht gesehen fühle oder wo ich was nicht richtig eingeschätzt finde, die versuche ich nicht in meine Antwort zu packen, für gewöhnlich, außer wenn es wirklich irgendwann mal nicht anders geht, sondern ich muss sie irgendwie anders loswerden. Dann schimpfe ich und manchmal denke ich mir danach, wow, du hast so geschimpft und jetzt schreibst du diese nette E-Mail-Antwort und bist du eigentlich voll verlogen oder so? Weil eigentlich könnte ich ja auch die Schimpfantwort schreiben. Und
du bist halt klug.
Ja, ich weiß, ich glaube eigentlich, dieses Schimpfen ist genauso wenig die Wahrheit darüber, wie ich die Situation sehe, wie diese super freundliche Antwort darauf.
Sondern total.
Es geht halt einfach darum, dass es auch zu nichts führt.
Ja, genau.
So, also das wäre so eine Strategie, mir Luft verschaffen, damit ich irgendwie eine freundliche E-Mail schreibe.
Ja, weil ich meine, es geht ja auch nicht darum. Das sind ja nicht deine Freunde und Freundinnen, denen du dann die E-Mails schreibst, sondern das sind Arbeitsverhältnisse.
Genau, aber doch auch manchmal Freundinnen und Freunde und manchmal Leute, die ich total eigentlich mag und die halt Sachen haben, wo ich es irgendwie nicht geklärt kriege, einen Konflikt oder so. Und aber auch so, manchmal löst sich dann das dann auch mit der Zeit. Manchmal führt es auch irgendwann dazu, dass es ein Gespräch darüber gibt, aber meistens löst sich das auch anders. Also so.
Ja, also ich kenne das schon auch. Also ich habe auch schon wild Leute beschimpft, die das vielleicht gar nicht so verdient haben. Aber es ist ja auch, mein Gott, also Schimpfen und Streiten ist ja auch eine Vereinfachung, also eine Komplexitätsreduzierung von Situationen. Und dann ist es einfach wichtig und es gibt gute Gründe, auch über Leute zu schimpfen. Und trotzdem muss ich, wenn sie mich dann anrufen, nett sein.
Ja, und trotzdem, es ist nicht nur ein Müssen nett sein, ich mag dann auch nett sein, weil ich auch diese Leute mag.
Ja.
Also auch wenn es Kollegen sind oder Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, da gibt es unwahrscheinlich viele tolle Leute, die ich mag.
Ja, ich bei mir dann doch nicht so viele. Okay. Also das Beispiel war eher so, dass ich nicht sicher bin. Aber ja, ich habe auch zum Beispiel so eine Strategie, was ich ganz gerne mag, ist ab und zu, wenn Konflikte über E-Mails laufen, die aber jetzt nicht auf Freundschaftsebene, sondern schon eher so professionellen Ebene, dann habe ich einen unfassbaren Spaß daran, eine E-Mail-Antwort so zu formulieren, dass sie so kaltsockig ist und so klar in ihren Anweisungen und trotzdem eingebettet ist in so freundliche kleine Guten Tag und auf Wiedersehen Formeln, wie, keine Ahnung, sehr geehrter, wenn man eben auf einem sehr Nicht-Augenhöhen-Moment korrespondiert oder eben, wenn man doch eher auf Augenhöhe ist, dann durchaus auch Liebe oder lieber als Anrede zu schreiben, aber trotzdem in der E-Mail eigentlich glasklar zu sagen, ich habe dich jetzt folgendermaßen verstanden, ich werde diese und diese Schritte unternehmen. Ich freue mich, dass du darüber einverstanden bist und oder irgendwie so.
Oh Gott.
Beste Grüße.
Ja.
Ich meine, sowas kommt selten vor, aber ich finde, ja, es geht nichts über glasklare Sprache.
Genau, das ist total wichtig und gleichzeitig finde ich auch diese Rahmung super wichtig, weil es mich sehr irritiert, wenn Leute aus diesem Rahmen fallen. Insbesondere, wenn es berufliche Kontexte geht oder so, dann mir würde nicht einfallen, wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe, auf die Anrede und die Grüße zu verzichten oder in meine Grüße hineinzupacken, dass ich wütend bin und deswegen nicht mehr herzliche Grüße schreiben, sondern irgendwie nur noch irgendwie Grüße oder irgendwie.
Ja, ist der Verlust der Professionalität.
Ja, und es ist irgendwie nicht cool.
Ja, okay, wobei ich muss sagen, ich habe da schon Abstufungen, wo ich dann. Also ich habe dann auch immer diese Rahmung mit Anrede und Schluss, aber dass ich das schon verändern darf. Also die Anrede nicht unbedingt, weil bei der Anrede bin ich irgendwie, weiß auch nicht warum, die ist mir irgendwie wichtiger und ich habe so das Gefühl, das ist der Einstieg, der muss nett bleiben. Und beim Abschied kann es schon sein, dass ich bin tatsächlich immer noch so ein Fan von beste Grüße bei so sachbezogenen Unterhaltungen. Und herzliche Grüße ist eher was wirklich bei Leuten, die, keine Ahnung, meiner Betreuerin würde ich herzliche Grüße schicken und nicht beste Grüße. Und das
deiner jetzigen Betreuerin.
Right.
Okay, ja. Spannend.
Also, weil ich finde das total spannend, wenn man so, ich weiß nicht, mit wem ich das hatte, irgendwo. Also, weil man muss auch sagen, man kann das ja nicht erwarten. Es gibt auch Leute, die schreiben der E-Mails, da mit Hallo und am Ende viele Grüße oder nur Grüße und ich bin jedes Mal beleidigt.
Ehrlich, bist du?
Naja, ich bin irritiert kurz. Also ich glaube, man kann nicht automatisch von Leuten erwarten, dass sie saugute, saunette E-Mails schreiben können, weil es vielleicht einfach nur darum geht, dass jemand diese Webseite neu aufsetzen muss.
Okay. Nein, ja.
Genau.
Also das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dieses 5 Grad sein zu lassen und sich anzugucken, dass quasi Konflikte oft auch, im Prinzip, manche Konflikte muss man auch nicht austragen.
Genau.
Weil sie auch wieder verschwinden quasi.
Ja.
Und dann gibt es aber Konflikte, die schwelen und die einen auch belasten. Und die sind dann auch auszutragen irgendwann, finde ich. Also, beziehungsweise ich lese hier auf unserem, also vielleicht nochmal anders, ich lese hier auf unserem Fahrplan auf Punkt 1. Es wird ein langer Podcast. Nein, Schmarrn, das war ein Witz.
Ja, wir haben nur noch 20 Minuten.
Nein, oh Gott, wir haben einen Konflikt. Ich lese hier demilitarisierte Zonen. Was meint demilitarisierte Zonen?
Dass es vielleicht in Freundschaften Bereiche gibt, vielleicht sogar Haltungsbereiche zu poli oder also mit Haltungsbereichen meine ich immer so politische ja, Meinungen ist auch schwierig. Naja, oder wo es halt Bereiche gibt, wo man weiß, da kommt man nicht auf einen grünen Zweig und die lässt man aus. Herzliche Grüße.
Ich finde das ganz spannend, das Konzept, weil es gibt ja tatsächlich Menschen, also wieder Menschen, die man mag, ich mag. Und ich weiß, es gibt bestimmte Themen, wenn wir darüber reden, dann halte ich das nicht aus. Ich halte es einfach, Haltungen, ich halte es nicht aus. Ne? Und deswegen finde ich dieses Konzept der demilitarisierten Zonen schon auch gut und spannend. Also muss ich mit jedem Menschen mir einig sein, zum Beispiel über politische Themen?
Ja.
Oder kann ich darauf verzichten, drüber zu reden? Und wann geht es aber um Sachen, wo ich auch nicht mehr darauf verzichten kann, drüber zu reden, sondern wo es auch ganz klar ist, irgendwie, so geht's nicht.
Ja, oder wie viel demilitarisierte Zonen kann ich ansammeln?
Genau. Und das ist vielleicht so der Punkt, irgendwie, man kann strategischen Verhältnis haben im Arbeitsleben und sagen, naja, das ist jetzt irgendwie, ich muss mit meinem Chef oder meiner Chefin oder meinem Arbeitskollegen oder Kollegin nicht in jeder Hinsicht irgendwie mir einig sein über alles, was
Ja.
jetzt, wie wir die Welt betrachten oder so. Ich muss bestimmte Sachen austragen, die unser Verhältnis betreffen, quasi so. In der Familie ist es nochmal was anderes. Da gibt es von meiner Seite schon auch nochmal einen größeren Vertrauensvorschuss, wobei es auch gleichzeitig einen größeren Anspruch gibt, quasi. Also beides irgendwie. Und da gibt es dann auch Konflikte oder Menschen, die man vielleicht aus dem eigenen Leben entfernen muss, was gut tun kann. Und dann gibt es diejenigen, die man nicht entfernen möchte und mit denen man vielleicht auch nicht alles klären kann. Und da bieten sich diese demilitarisierten Zonen an, bisweilen.
Ja.
Was zum Beispiel für mich irgendwie klar ist, ich muss nicht über bestimmte politische Themen, muss ich nicht mit allen immer reden, weil es zu anstrengend ist und weil es auch zu nichts führt und weil ich jetzt aus politischen Gründen mich beispielsweise mit meinen Schwestern völlig zu zerstreiten, das wäre es mir irgendwie nicht wert.
Ja.
Gleichzeitig gibt es eine Grenze und die Grenze ist auch klar, dass es bestimmte Sachen gibt, die höre ich mir nicht an. Und die akzeptiere ich nicht und da werde ich mich immer drüber streiten, weil ich das mir, weil es nicht geht, so.
Rassistisches Sprechen zum Beispiel.
Rassistisches Sprechen, also um das klarzustellen, meine Schwestern sprechen nicht rassistisch, quasi. Genau.
Nee, es war gar nicht so auf deine Familie bezogen, eher so auf das Ende der demilitarisierten Zone.
Genau.
Also, dass das für mich nirgendwo funktionieren würde. Oder auch homophobisch sprechen. Insofern, also gut, ich meine, vielleicht ist es jetzt auch so der Ideal, das super Ideal, ich, was ich von mir habe, was gar nicht stimmt, aber so zumindest der Effekt, dass man, ja, also ich mich dann schon mit diesen Leuten auf jeden Fall schwerer tue und eigentlich. Dass es auf jeden Fall keine vertiefendere Freundschaft geben kann.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es eine Grenze dessen gibt, wo man noch wirklich befreundet sein kann oder so. Also, oder wo es für mich klar ist, so geht's irgendwie nicht. Und das heißt aber nicht, dass man nicht irgendwie auch dazulernen kann oder dass nur meine Haltung die richtige ist und dass sich alle der annähern müssen, sondern es geht eigentlich eher um die Frage der Bereitschaft zur Auseinandersetzung und vielleicht diesen Punkt, den du vorhin hattest mit dem Verletzung und die Bereitschaft zu versuchen, nicht zu verletzen und das zu kapieren, also zu sich da in eine Auseinandersetzung drüber zu gehen. Und ja. Was ich aber auch gleichzeitig, und vielleicht kommen wir da noch doch nochmal zu der Frage von Streit. Also es gibt ja so zwei politische Streits, die mich in den Wahnsinn treiben. Der eine ist über bestimmte Formen von Sprache und Geschlecht, beziehungsweise grundsätzlich auch Gewalt und Geschlecht quasi. Und der andere ist der um rassistisches Sprechen, die ich echt schwer erträglich finde, quasi. Nicht quasi. Die sind einfach nur schwer
kannst erträglich. Kannst du die nochmal präzisieren? Also den vor allem, also vielleicht eins nach dem
eins
anderen?
Eins davon. Mhm. Vielleicht reden wir mal über dieses rassistische Sprechen, weil es tatsächlich ja ein Konflikt ist, der geht ja nicht nur mich was an oder der macht nicht nur mich wahnsinnig, sondern es ist ja ein Konflikt, der regelmäßig völlig eskaliert. Mhm. Und zwar in diversen Kontexten, auf diversen öffentlichen Ebenen, in Beziehungen, in Freundschaften, auch in meinem Umfeld von Menschen, wo ich mitbekomme, die auch einfach fertig sind davon, auch in meinem eigenen Leben quasi darüber, diesen Konflikt auszutragen. Genau, was ich damit meine oder was jetzt irgendwie gerade, weil warum es so aktuell ist, ist, dass es seit dieser Debatte um die Änderung des N-Wortes in Kinderbüchern, was ja auch keine gesetzliche Änderung oder so ist, sondern es ist einfach nur in einer Ausgabe quasi oder in zwei Ausgaben, also einmal in Pippi Langstrumpf das N-Wort ersetzt und nicht N-König, sondern Südseekönig und einmal in der kleinen Hexe, das N-Wort nicht zu verwenden. Und die hat es ja quasi nochmal ausgelöst, weil es auch so öffentlich war und weil diese öffentliche Auseinandersetzung auch dazu geführt hat, dass ich über so ein Thema mit Menschen rede, über das ich vielleicht sonst nicht unbedingt sofort reden würde. Habe ich sonst früher auch viel gemacht, weil hat sich eben oft schon so ergeben, aber jetzt nochmal in dieser Aktualität. Und dass ich ganz schnell merke, dass es in so einer Vehemenz verteidigt wird, diese Wörter auszusprechen und sie auch ausgesprochen werden, ohne darüber nachzudenken, oder ist auch das Recht, das Beharren darauf, die mich so sprachlos macht, weil sie gepaart ist mit einem unfassbaren Unwissen und mit auch der Verweigerung der Bereitschaft, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen und keine Ahnung von Geschichte zu haben. Und dann aber gleichzeitig für sich das Recht zu behalten, irgendwie als Hüter einer vermeintlichen Meinungsfreiheit oder einer Verteidigung gegen Zensur sich aufzuschwingen, als diejenigen, die das Recht weiter behalten, so zu sprechen und die Meinungsfreiheit zu vertreten. Und das ist, du merkst, ich werde ganz emotional, weil es mich so unfassbar wütend macht, weil ich irgendwie merke, weil es eine so weiße männliche Arroganz dahinter, nicht nur männlich, aber oft männliche Arroganz dahinter steht, sich nicht zu beschäftigen, sich das Recht rauszunehmen, keine Ahnung von einem Thema zu haben, sich nie mit diesem Thema beschäftigt zu haben, sich nie mit den Menschen beschäftigt zu haben, die verletzt worden sind, und dadurch auch immer wieder neu verletzt zu werden und trotzdem darauf zu beharren und aber gleichzeitig keine Ahnung zu haben, was eigentlich Meinungsfreiheit ist und was eigentlich Zensur ist. Und aber diese Inkompetenz mit dieser Inkompetenz so stark zu sein und so selbstbewusst, dass es mich wirklich fassungslos macht. Oh Gott, ich reg mich so auf. und darüber habe ich Diskussionen geführt, die mir tatsächlich echt nahe gegangen sind und die ich auch irgendwie über Wochen mit mir rumgetragen habe und so das Gefühl hatte, ich bin so ratlos, weil ich sie so gewaltvoll finde und so. Ich finde keine Worte, ja, du merkst schon.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also ich bin dann immer so erstaunt, weil ich dann den Eindruck habe, es gibt einfach total viele Leute, die jetzt über diese Debatte auch auf einmal sich zu Wort melden. So wie, also ich finde, du hast das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, dass keine Ahnung zu haben, nicht davor schützt, trotzdem Meinungshoheit zu bewahren.
Es gab einen ziemlich tollen Artikel, wo mir jetzt leider die Autorin nicht einfällt, vor einigen Monaten in der Taz. Ich glaube, du wirst ihn auch nicht finden, wenn du ihn jetzt suchst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich suche ihn und wir verlinken ihn,
okay.
Wo sie den Punkt kritisiert hat, zu sagen, naja, wenn sie in England ist und sie kritisiert sozusagen rassistisches Sprechen, dann fangen die Leute an, dann entschuldigen sich die Leute und sagen, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen, ich werde es lernen quasi. Und wenn sie hier ist und wie diese Debatte geführt wird, gibt es diese Entschuldigung nicht, sondern es gibt dieses, du willst mir das nehmen, du nimmst mir mein Recht, dich zu benennen, du nimmst mir, und in einer kolonialen, rassistischen Art und sich Tradition stellend, sich das Recht rauszunehmen, Leute zu verletzen und eben nicht zu sagen, wow, tut mir leid. Weil der Punkt ist ja nicht, dass ich sage, ich bin die perfekte Antirassistin, funktioniert ja nicht in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft. Ich habe das gleiche Problem an vielen Stellen oder ich lerne auch immer noch nach wie vor, wenn Leute sagen, naja, das ist jetzt irgendwie nicht der Begriff, den du sagen sollst, das ist nicht cool, das so zu machen oder du hast da irgendwie was nicht gut gemacht oder so, dann kann ich irgendwie sagen, wow, tut mir leid und das lernen. Und versuchen, es anders zu machen. Und ich kann auch versuchen, mich selbst darauf auf dem Laufenden zu halten. Also zum Beispiel als Journalistin könnte ich irgendwie mich damit beschäftigen und müsste und würde wissen, was sozusagen die Selbstbezeichnung ist. Und muss keine rassistischen Worte verwenden. Genau.
Also ich finde gerade den Punkt, es tut mir leid, das ist vielleicht eine sehr schöne Überleitung auch zu dieser Tatzlapp-Geschichte, die wir vorhin uns auch nochmal angeguckt haben, wo ja die Auseinandersetzung genauso gelaufen ist, wie du es eigentlich jetzt gerade gesagt hast. Also das in diesem Vortrag, der hieß nochmal
Meine Damen und Herren, liebe N-Wörter und Innen. Was für ein Titel. Ich finde ihn echt schwierig
schon. Ja, ich finde ihn auch echt hart. Und auf jeden Fall im Zuge dessen ja auch mit der Autorin, magst du noch mal kurz?
Genau, es ging quasi in dieser Diskussion um die Frage, wie geht man letztlich damit um? Ist es Zensur? Ist es keine Zensur? Wo sind die, geht es um Political Correctness oder was ist eigentlich der Punkt? Also quasi da eine Auseinandersetzung darüber zu führen. Und eingeladen war unter anderem die Sharon Otto von der ISD, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die, glaube ich, auch schon überlegt hatte, wenn ich sie richtig verstanden habe, in den Sachen, die sie darüber geschrieben hat, ob sie da überhaupt hingeht und sich dann aber auch darauf eingelassen hat. Quasi in der Hoffnung, da eine Diskussion zu führen, die irgendwie ja in irgendeiner Weise Gewinn bringt oder fruchtbar ist. Und die Absprache war, wie sie dann selber schreibt, dass das N-Wort in Zitaten teilweise ausgesprochen wird, aber zugesichert wurde, dass das nicht oft passiert und dass man sich quasi da auch zurückhält im Prinzip. Und das ist nicht passiert, sondern es ist völlig eskaliert. Und es ist so eskaliert, dass das N-Wort total oft ausgesprochen worden ist. Es ist insofern, also ohne dass ich jetzt diese Diskussion live gesehen habe, für mich eskaliert in dem Kontext, dass beispielsweise im Nachklapp ein Bild gezeigt wurde von der Podiumsdiskussion, wo sie als einzige schwarze Frau drauf saß und wo quasi im Hintergrund mit dem Beamer das N-Wort ausgeschrieben in einem Kontext gezeigt wurde, was ich unglaublich verletzend finde und unsensibel. Und genau, im Prinzip ist diese Diskussion dann eben ausgeartet. Der Moderator, ich vergesse seinen Namen gerade aus Strategie, dieser Kolumnenschreiber von der Taz, Dennis Yücel, oder?
Heißt ja, er? Ja, genau. Ich habe es auch, haben wir das nicht auch ausgedruckt? Wir haben heute das ausgedruckt. Das
aber er heißt, glaube ich, Dennis Yücel, oder?
Ja, doch. Ich glaube auch.
Ja.
Yücel, genau.
Der hat quasi dann irgendwann, nachdem es eine Intervention aus dem Publikum gab, ich glaube nicht zuletzt auch von einem ihrer Kinder, ihrem 14-jährigen Sohn, der ihn gebeten hat, das N-Wort jetzt endlich N-Wort zu nennen und nicht auszusprechen, völlig aus der Reihe gefallen ist und drin gebrüllt hat und unter anderem gehen bügeln, glaube ich, keine Ahnung, was er mit geh bügeln eigentlich meint. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Und
genau.
Und dann daraufhin quasi hat ein Teil des Publikums, unter anderem auch Sharon Otto, die Bühne verlassen und hat diese Diskussion beendet, was ich großartig finde, was ich wichtig finde und was total richtig war, weil es gibt Situationen und es gibt Leute, mit denen man so nicht diskutieren muss. Jetzt habe ich viel geredet.
Also was ich auch sehr spannend daran finde, ist, dass im Endeffekt es gab keine Entschuldigung. Weil er hat dann drauf, der schreibt ja diese Kolumnen irgendwie und ich glaube, er rühmt sich, dass er der meistbeschimpfteste Redakteur der Taz ist. Und ja, hat, glaube ich, einfach Satire mit Rassismus verwechselt und schreibt dann eben in seiner Kolumne auch kurz darüber. Und es gibt tatsächlich die Entschuldigung, ich überlege gerade, ob sie irgendwo vorkommt, weil die Taz selber dann nochmal auf diesem Taz Lab auch davon spricht, dass sie sich für ihn auch entschuldigt und darauf verweist, dass er sich auch entschuldigt habe. Und ich lese aber in dieser Kolumne.
Jetzt diese Kolumne ist eine weitere Unverschämtheit und hat überhaupt nichts mit Entschuldigung zu tun.
Ja.
Zwangsneurotisch und inquisitorisch. Zwischenüberschrift.
Ja, und er, also er behauptet, dass er eben nur aus bestimmten Stellen auch zitiert hätte, was ja irgendwie nicht nachvollziehbar ist, wenn man den Artikel von ihr darüber liest.
Mhm.
Also weil ich meine, wenn es eine Absprache gibt, also es kann ja eine Absprache auch geben, dann glaube ich, also es kann es gar nicht zu diesem Tumult führen. Also muss er einfach, ich finde auch ehrlich gesagt, dass der Titel dieses Tats Lab schon darauf hinweist, dass sie es benutzen und dass sie es irgendwie übertreiben werden.
Naja, ich glaube, in der Tat, was da drin nochmal deutlich wird, ist, dass es einfach keine Bereitschaft gab, eine Diskussion zu führen, weil ich mich die ganze Zeit frage, würde es bedeuten, diese Diskussion führen, könnte ja auch diesen Schritt auf die Leute zumachen und sagen, okay, wir führen jetzt diese Diskussion, ob das Streichen dieses Wortes Sinn macht oder nicht Sinn macht oder das Ersetzen des Wortes und in welchen Kontexten es ersetzt werden kann und in welchen es vielleicht schwierig ist, das zu ersetzen, zum Beispiel bei historischen Zitaten oder so, oder wie kann man damit umgehen? Man kann ja wirklich darüber diskutieren, weil ich persönlich habe auch nicht die hundertprozentig abgeschlossene Meinung dazu, wie ich zum Beispiel damit umgehe, wenn ich ein historisches Zitat vorlese. Vermutlich würde ich das so machen, dass ich sagen würde, okay, ich sag einleitend was dazu, dass ich das ersetze durch N-Wort, aber das natürlich in diesem Zitat nicht so heißt, aber ich es nicht reproduzieren will. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Kann man eine andere Haltung zu haben, finde ich auch in Ordnung, eine andere Haltung erstmal dazu zu haben. Aber wenn ich eine Diskussion darüber führen will und wenn ich sie wirklich führen will, dann kann ich ja sagen, dann kann ich mich entscheiden, welche Seite geht auf welche Seite zu. Und ich kann mich dafür entscheiden zu sagen, okay, Leute, wir verwenden dieses Wort nicht, weil wir wissen, dass es einen verletzenden Kontext hat, dass es Leute verletzt und dass es auf einer unglaublich brutalen Geschichte, die nach wie vor Auswirkungen hat, die ich mir wahrscheinlich als weißer Mensch kaum vorstellen kann, was es bedeutet, von Rassismus betroffen zu sein, jeden Tag wieder. Dass sozusagen dieses Entgegenkommen zu sagen, um diese Diskussion führen zu können, sorge ich für einen Raum, in dem wir jetzt nicht darüber sprechen. Wir sprechen darüber, wie wir darüber sprechen können, aber ich schaffe einen sicheren Raum. Oder ich kann sagen, ich führe diese Diskussion und beharre in dieser Diskussion von Anfang an auf diesem Wort und auf dieser Verletzung und verunmögliche dadurch jegliches Sprechen eigentlich. Und
ja, ich finde, es hat auch diesen Klang, dass es so tut, als hätten wir keine rassistische Gesellschaft. Und dass es so tut, als wäre jetzt diese Initiative irgendwie, also ich finde auch die Argumentation mit Meinungsfreiheit und Zensur ziemlich schwachsinnig, weil so wie Zensur ich verstehe, ist Zensur was von oben nach unten funktioniert, also staatsrechtlich auch geregelt wird und eben nicht von Leuten, die irgendwie sagen, hey, schaut euch mal unsere Kinderbücher an und wenn ich zu Hause mit meinem Kind bin und ihm was vorlese, möchte ich ihm nicht dieses Wort vorlesen. Und das ist also eigentlich auch ziemlich traurig, diese Debatte, wenn man sie sich so auch nochmal anschaut.
Na, ich finde, sie holt einen Konflikt an die Oberfläche, und macht einfach deutlich, wie rassistisch diese Gesellschaft ist. Wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, sie holt einen Konflikt an die Oberfläche, wo man manchmal erschrickt. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass viele Leute nicht erschrecken, weil sie nämlich permanent davon betroffen sind und ich das vielleicht nur nicht mitkriege. Also dass sozusagen Rassismus einfach so
alltäglich ist.
Alltäglich ist oder auch Privilegien alltäglich sind, dass ich sie nicht mitbekomme. Ich habe vor kurzem ein total schönes, was heißt schönes Bild, ein sehr einleuchtendes Bild gehört von dem Philipp Cabo Köpsel, so ein Spoken-Word-Künstler, der das erklärt hat mit der Rolltreppe auf Flughäfen, die so gerade gehen. Und dass du dich quasi entscheiden kannst, dass du diese Rolltreppe nutzen kannst, das spricht das rassistische System, und auf ihr gehen kannst und richtig schnell bist.
Wow.
Und du kannst dich auch entscheiden, sie nicht zu nutzen, und du kannst stehen bleiben. Und du profitierst trotzdem von deinen Privilegien.
Krass.
Und du bist halt, oder du bist halt die Person, die nebendran läuft. Und ich finde dieses Bild unglaublich stark quasi, weil du auch auf der Rolltreppe, ich habe mir diese Rolltreppe vielleicht dann auch noch so vorgestellt, dass du dich nicht, also dass du quasi dieses Umdrehenbild, dass du irgendwie nicht mal gucken musst, dass da Leute nebendran gehen müssen und die Rolltreppe nicht haben. Also dass du quasi das auch noch koppelst mit dem Sehen und das Mitkriegen, und dass du es überhaupt nicht mitkriegst, dass die Leute neben dir vielleicht total gerannt sind und dir denkst, naja, die sind doch neben mir, die haben es doch auch erreicht, aber nicht mitbekommst, was das für ein Kampf ist.
Vielleicht müssen wir auch nochmal über Privilegien gesondert sprechen, weil ich finde das auch, was du auch mal erzählt hast aus dem Antirad-Training, diese eine Übung, total spannend, wo man immer bestimmte Fragen gestellt bekommt und einen Schritt vorwärts gehen darf, oder?
Genau.
Und also ich habe mir das dann irgendwie so vorgestellt, dass man halt so auf einer Linie irgendwie gemeinsam startet und dann so Fragen gestellt werden wie, keine Ahnung, kannst du dir eine Wohnung besorgen, bekommst du einen Job?
Kannst du wählen gehen?
Genau, und jedes Mal, wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, nee, du hast Identitäten auf deinen Karten stehen, oder? Genau, weil du musst ja sozusagen einordnen können, und wenn du jetzt sozusagen beispielsweise der weißhaarige Professor bist, kannst du diese Fragen eben mit Ja beantworten. Und irgendwann sieht man das eben auch, wie die Leute sich im Raum fortbewegen, dass einer sehr weit vorne ist oder eine. Und
einer. Ja. Meistens ist es auch noch gekoppelt mit Geschlecht. Das ist ja das Spannende. Und halt andere nicht. Und dass die vorne stehen, nicht unbedingt sehen, was bei denen hinten los ist.
Genau.
Aber andersrum
schon. Und dass die Frage auch einfach bleibt, wann drehen die sich um?
Naja, und ich finde, dieses Beharren auf diesen, das Wörter aussprechen, ist für mich einfach ein Zeichen von, ich scheiß auf euch und ich scheiß drauf, dass es euch wehtut und dass es eure Kinder verletzt und dass es Rassismus reproduziert, und als Verteidigung einer Zivilisation, die ich so nicht verteidigen will, weil sie einfach unglaublich rassistisch ist. Und diese Weigerung, das anzugucken, das finde ich unfassbar.
Ja, aber du musst dir nur anschauen, so diese Gaststätten, Gewerben oder Situationen, wo man wo sitzt und man möchte Bier mit Cola trinken. Wie viele Leute dich komisch anschauen, wenn du es nicht so bestellst, wie sie in Bayern nach wie vor dieses Bier bestellen.
Es ist unglaublich. Da gab es, was ich sehr spannend finde, vom Arbeitskreis Panafrikanismus eine Aktion zu, wo sie Gaststätten auch durchtelefoniert haben und haben quasi auch noch eine Resolution gemacht, die dann irgendwie tatsächlich auch an den Hotel- und Gaststättenverband gegangen ist, die das auch weitergeleitet haben an ihre Mitglieder. Und es gab diejenigen, die es auch geändert haben. Also es gab die auch. Aber es gab auch viele, die es nicht geändert haben und die es auch nach wie vor an der Karte stehen haben. Und das ist irgendwie...
Es ist erstaunlich.
Es ist erstaunlich, und gleichzeitig ist es irgendwie, macht es mich unglaublich wütend. Und ja, das ist tatsächlich auch dann ein Konflikt. Ich finde, man muss ihn austragen. Und
ja, also ich kenne zum Glück auch genügend Leute, die genauso sind. Also so ist es nicht. Es ist eigentlich eher so, dass ich mittlerweile nur Leute habe, die es...
Ja. Dann kriegen aber die anderen, kriegen dann schon fast irgendwann das Gefühl, hat man, oder?
Es kommt auf jeden Fall, es kommt auch zu einer Diskussion, wenn du Leute am Tisch sitzen hast. Also ich finde, es ist echt lustig, dass es über Bier manchmal anfangen muss. Ich meine, gut, jetzt haben wir auch so eine Mediendiskussion, aber dass da auf einmal die Leute es beobachten, was da passiert. Und dann gibt's die, die dann offen darauf reagieren und das nächste Mal wahrscheinlich auch ihr Bier anders bestellen. Und die, die dich anschauen und denken, spinnst denn du? Wo du dir denkst, ja, spinnst denn du?
Genau, und ich glaube, dieses Umdrehen, das passiert ja manchmal schon inzwischen, und das finde ich total gut, dass man Leute anguckt und sagt, so geht's nicht, und das ist ein Knall. Und ich finde auch dieses, naja, das ist irgendwie ein Konflikt, den muss man aussprechen, und dann gibt es aber auch einen Punkt, wo man sagen kann, nee, halt's Maul. Und du gehörst nicht zu meiner Hut und du bist nicht mit mir befreundet, weil ich mit dir nicht solidarisch sein will an dieser Stelle und dir auch nicht nah sein will, wenn du nicht akzeptierst, dass es es tut ja nicht weh, darauf zu verzichten, das nicht mehr zu sagen. Es ist ja eigentlich so lächerlich. Wieso kann ich, also Cola-Weizen sagen, ist doch, was, wie beschränkt muss man sein, sich nicht ändern zu können? Also das ist tatsächlich echt irre. Naja. Okay, und das ist irgendwie ein Konflikt, der ohne Worte.
Vielleicht abschließend, wenn du magst, also du ergänzt was, würde ich gerne nochmal auf diesen Mädchenmannschaft-Text hinweisen, weil wir jetzt so viel über Entschuldigung und auch Verletzung gesprochen haben, weil ich das ganz schön finde. Die, das ist ja auch von der Autorin. Ich gucke gerade nochmal heimlich hier rein. Also von Otto auch, die eben darüber spricht, dass es eigentlich bei uns keine oder in der deutschen Sprache nicht so richtig ein Wort für Entschuldigung gibt, jenseits von der von dem Kontext, dass sich dafür leider zu selten innerhalb der N-Wort-Debatte entschuldigt wird bei den Menschen, die man verletzt, durch unreflektiertes Sprechen. Und schreibt eben so darüber, was es vielleicht, also gesellschaftlich eh schwierig ist, Entschuldigung oder Sorry oder irgendwas zu sagen, und plädiert am Schluss innerhalb dieses Textes. Das Wort ist ein Tansania, wie sagt man denn das?
Tansanisch?
Ja, ich weiß gerade, warte.
Tansanisch?
Ja, Tansanisch, ja. Genau. Pole einzuführen.
Was ist das?
Das ist eine Idee eben, das sozusagen vermittelt Entschuldigung und gleichzeitig eine gewisse Haltung darin hat. Also sozusagen mehr als nur dieses es tut mir leid. Also sie bringt das Beispiel von einer Freundin, bei der sie bei Besuch ist und ihrer Tochter das Lieblingsspielzeug entwendet worden ist, beziehungsweise jetzt verloren, und sie ist total traurig. Und dann hat sie in den Arm genommen und hat ihm gesagt, ah, ich habe es falsch ausgesprochen, es tut mir leid, hier steht die Aussprache nochmal. Porle, also mit R. Hört man das R? Nee, man hört es nicht. Genau, also was sozusagen das empathische Moment ist, ich fühle es mit dir, ausdrückt.
Okay.
Also finde ich einen ganz schönen Gedanken. Und geschrieben, ja, steht nicht, wer es geschrieben hat.
Was ich sehr spannend finde, ist da drin dieses, ich entschuldige mich.
Gastautorin.
Ich entschuldige mich. Also es ist ja so dieses, ich entschuldige mich. Aber es geht nicht darum, dass ich mich entschuldige, ich bitte um Entschuldigung. Also in so einem Kontext, das ist ja ganz häufig, steht mir ja gar nicht, also an mancher Stelle steht es mir zu, mich zu entschuldigen. Also es ist so, ich mag das nicht. Also wenn, dann bitte ich um Entschuldigung oder ich sage, es tut mir leid.
Das stimmt, weil das ich entschuldige mich schon eigentlich heißt,
ich habe die Macht
vergeben und vergessen, oder?
Ja,
stimmt,
genau.
Okay.
Es gibt so einen,
ich bitte um Entschuldigung, ja, das lässt sozusagen der Person noch die Entscheidung darüber, ob es entschuldbar ist.
Es gibt so ein Buch, das war für mich ganz wichtig in meiner Coming-out-Phase, wo es für mich echt schwer war, quasi, so als Jugendliche, wo ich eben noch nicht out war. Und da stand der Satz drin, es geht hier nicht um Toleranz, sondern um Vergebung. Es geht nicht darum, dass ihr uns toleriert, sondern dass wir es über uns bringen, euch zu vergeben.
Ja.
Und ich mag diesen Satz unglaublich gerne, weil er mir irgendwie nochmal so klar gemacht hat, wir müssen es umdrehen, wir müssen ein anderes Verhältnis zu bekommen in solchen, das sind ja Konflikte, die sind gesellschaftlich, das sind Machtverhältnisse, das sind festgeschriebene Strukturen letztlich, rassistische.
Ich muss mich leider, Entschuldigung, gerade korrigieren, weil ich gerade Gastautorin gesagt habe, der ist schon von Sharon Otto, der Text. Also, dass das klar ist. Ich wollte nicht, ich hatte nur kurz, weil ich mir nicht sicher, ob es zitiert ist, sondern nein, er ist auch von ihr geschrieben und eben von der Mädchenmannschaft kontextualisiert sozusagen. Ja,
genau.
Entschuldigung.
Nichts passiert.
Also, ich bitte um Entschuldigung.
In solchen Sachen darfst du auch Entschuldigung sagen. Nein, aber ich finde es so, weiß nicht, also das ist ja mehr als nur ein Konflikt.
Also vielleicht kommen wir dann, also wir sind jetzt relativ viel auch gewandert von verschiedenen Ebenen, von Familie, Freundschaft zu politischen Inhalten eigentlich. Könnten jetzt noch wahrscheinlich noch unendlich sprechen. Ich glaube, wir sind aber schon in der Richtung, wo die Frage eben die ist, vielleicht schließen wir damit auch ab, wie man sich versöhnen kann.
Mhm.
Also du hast jetzt ein Beispiel schon gebracht, sozusagen im politischen Kontext. So würde ich es jetzt rahmen.
Genau. Also versöhnen ist auch, kann keine Forderung sein, finde ich, in politischen Kontexten und muss immer von den Opfern ausgehen.
Mhm.
Und das, Entschuldigung, kurz, ein kurzes Plädoyer für den Opferbegriff. Ich mag es nicht, wenn Opfer so negativ besetzt sind.
Mhm.
Also das ist für mich, Opfer sind handlungsfähig und ich finde dieses bloß nicht Opfer sein Formulierung, diese bloß nicht Opfer sein Formulierung furchtbar.
Ja.
Weil, ja, es gibt Opfer von Gewalt und Gewaltverhältnissen und ich will, dass man diesen Begriff verwenden darf. Und er ist nicht handlungsunfähig für meinen
mhm.
Begriff. Genau. Deswegen heißt versöhnen, oh Gott, der klingt irgendwie aber so religiös.
Versöhnen?
Mhm.
Ja, wir müssen nicht, ich weiß nicht, mir ist nichts anderes eingefallen. Mhm. Ich meinte eher so, vielleicht, was steht am Ende des Konflikts?
Ja.
Oder
der nächste.
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich glaube auch, dass man durch Konflikte wächst.
Mhm.
Dass sie zum Alltag gehören und ein Teil davon sind eben größere Konflikte. Und vielleicht kann man auch an dieser N-Wort-Debatte sehen, dass die Gesellschaft konfliktfaul ist auf eine Art,
mhm.
weil Konflikte ja auch was bewegen können im Denken der Menschen und immer heißen, sich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, aus welcher Position spreche ich über etwas und damit vielleicht ja, es ist so ein bisschen denkfaul. Also ich weiß nicht, ist Denkfaulheit gemein?
Mm, nö.
Hm.
Also ich finde dieses...
Ja, oder eben dieses sich nicht in Frage stellen, seine Privilegien nicht in Frage stellen. Also wenn man so diese gesellschaftliche Ebene hat. Konflikte sind nur gut, wenn sie im Arbeitsverhältnis passieren und zur Qualitätssteigerung.
Ja.
Hm. Wir wollen keine Konflikte über unsere soziale Identitäten. Also ich schon.
Ja. Jetzt war ich, hast du mich kurz verwirrt? Ja, ich auch.
Ich finde das ja äußerst gewinnbringend.
Ein abschließender Tipp, mit Konflikten umzugehen, oder was heißt Tipp? Ich finde es eigentlich mehr als ein Tipp, ist dieses, was du hattest gerade mit der Position zu sprechen und die in Frage zu stellen, auch zu fragen, wem wir zuhören und was wir hören wollen und ob wir uns die Zeit nehmen zu hören. Und das ist, finde ich, auch im Privaten eine meiner erfolgreichsten Strategien, mit Konflikten umzugehen. Und es ist, glaube ich, es ist mehr als eine Strategie, ist zuhören und tatsächlich in Gesprächen auch manchmal so ein strukturelles Moment reinzuführen und zu sagen, wow, du darfst jetzt einfach so lange reden, wie du willst und ich höre dir nur zu und ich werde alle meine Regungen dir zu widersprechen zurückhalten, weil sie mich daran hindern, dir zuzuhören und weiß, dass ich später genauso reden darf und du mir zuhörst. Und das hat ganz schön viel geholfen in sehr konfliktbehafteten Situationen. Und ich finde, dass es tatsächlich so ein bisschen der Schlüssel ist, zuhören.
Das ist großartig. Das erinnert mich natürlich sofort an amerikanische Serien, wo es immer dieses Konfliktkissen gibt. Kennst du das?
Nein.
Oh Gott, ich will ein
Konfliktkissen.
Ja, ich weiß nicht genau. Ist es vielleicht bei... Oh Gott, wie heißt nochmal diese Serie mit diesem Typen, der Lehrer ist und Drogen vercheckt? Bin ich jetzt bescheuert? Breaking Bad.
Ah, okay.
Ich glaube, ja. Die haben Konfliktkissen. Ich glaube, United States of Terror haben Konfliktkissen. Oder es heißt sicher nicht Konflikt.
Was ist ein Konfliktkissen, bitte?
Ich bin selber so ausgedacht. Naja, derjenige, diejenige, die das Kissen hat, darf reden und alle anderen müssen zuhören.
Mm.
Das ist so familientherapeutisch. Also ich habe es tatsächlich bisher nur in angloamerikanischen Serien gesehen.
Mm-hmm.
Gibt es wahrscheinlich hier auch. Aber da sind es halt immer so diese netten Momente, wo Familie als Konflikt konstruiert und gleichzeitig die Lösung mit hereingebracht wird in Form dieses Kissens, wo die Person, die das Kissen hat, so lange reden darf, wie sie will. Und die anderen zuhören müssen, was natürlich mhm. meistens nicht funktioniert, weil irgendjemand reinschreit oder das Kissen wegreißt.
Mhm.
Aber ja,
probiert es doch mal aus.
Ja.
Das ist schön.
Also das ist wahr. Also vor allem, ja, zuhören ist auch so eine Geschichte, die ich wahnsinnig herausfordernd finde. Oh Gott, jetzt werde ich gleich gevierteilt. Ich bin
Gott.
So eine schlechte Zuhörerin am Morgen. Ich so müde bin.
Hm? Ehrlich?
Ja, ich kann manchmal, träume ich noch so zwei Stunden und dann nicke ich und sage ja. Und dann sage ich am Schluss zwei Sätze oder zwei Wörter, die hängen geblieben sind. Und dann schaut mich die Person an. Du hast nichts von dem, was ich gesagt habe, gehört. Da fühle ich mich ganz schlecht. Ich entschuldige mich hiermit. Ich bitte offiziell um. Ja, Entschuldigung. Aber vielleicht nachmittags mit mir reden.
Mhm.
Soll gut sein.
Ja, redet einfach nachmittags mit Julia. Super. Schön, ja.
Ja, ich finde, das...
Wir könnten noch unendlich über Konflikte reden, weil Konflikte echt spannend sind, aber wir hören jetzt mal auf, weil wir wollen ja nicht immer länger werden.
Ja, und wenn ihr Anregungen habt, wie ihr mit Konflikten umgeht, Strategien, Ideen oder einfach ein bisschen was erzählen wollt, könnt ihr das gerne in unseren Kommentaren tun.
Mhm.
Da würden wir uns sehr freuen.
Ja.
Da freuen wir uns eh immer überhaupt.
Ja.
Ansonsten...
Weißt du was?
Hm?
Wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir auf die Republika fahren.
Ja. Ihr könnt uns auf dem Weg zur Republika hören, weil ich stelle das Ganze nicht jetzt online.
Aber Samstag, weil du machst jetzt erstmal Sausepause, Internetpause.
Ja, ich mach.
Mhm.
Sausepause.
Genau, und deswegen quasi Samstag ist jetzt, wenn ihr es hört, ist hoffentlich Samstag und ihr macht euch auf den Weg auf die Republika, ladet es runter auf eure Smartphones oder was auch immer und
tragt Konflikte aus.
Ja, auf der Republika.
Könnt dann auch zu uns kommen.
Mm.
Oder so.
Genau. Twitter-Account. Was? Wer bist du auf Twitter?
J-Lichterloh. Mm. @J-Lichterloh.
Mm.